Micro Europa.
Sounds
moderno, fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Menschen lieben Geschichten, egal in welcher Form. Schon seit Jahrhunderten erzählen wir uns Geschichten. Sie begegnen uns in den unterschiedlichsten Formen. Als Science-Fiction-Roman, Liebeslied oder Actionfilm. Aber die wenigsten denken bei Geschichten sofort an den Begriff Sound. Doch erzählt Sound nicht auch Geschichten? Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk hier auf der Wüstenwelle. Am Mikrofon Anton Wössner
und Franziska Wasserberg. Erst kürzlich hatten wir den Radio- und Soundexperten Kieron Patka hier zu Gast bei uns im Studio von Mikro Europa. Im Rahmen des Seminars Oral Thinking haben Studierende der Medienwissenschaft Soundcollagen angefertigt. Das haben wir zum Anlass genommen, uns einmal genauer mit dem Thema Sound auseinanderzusetzen. In der ersten Sendung haben wir mit Kieron Patka schon über Radio, Sounddesign und über sein Seminar gesprochen. Weil die 60 Minuten aber einfach deutlich zu kurz waren, um alles anzusprechen, möchten wir heute genau da weitermachen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Aber bevor es richtig losgeht, spielen wir erst ein bisschen Musik, und zwar von einer Band, die mithilfe zweckentfremdeter Alltagsgegenstände ihren ganz eigenen Sound entwickelt hat. Hier ist für euch Von wegen Lisbeth aus Berlin.
Zur Spielstraße wird und sich nicht mal ein Touri ins Viertel verirrt. Hören sich die Trucks, die nach Buko rausfahren, fast wie das Rauschen vom Elbufer an. Immer weiter aufs Meer fahren, du kennst dich da aus, sagst, dein Schiff wird ja nicht für den Hafen gebaut. Und irgendwo auf Kijiji.de stellt gerade jemand mein Herz für 1 Euro VB. Kaufen Sie jetzt meine Träume im XXL-Sparpaket. Das drüben bei Penny für 1,20 Euro beim Kaffee steht. Verdienst du daran? daran.
Von wegen Lisbeth mit ihrem Kassenschlager drüben bei Penny. Willkommen zurück im Studio hier bei Radio Mikro Europa. Wir haben es ja eben schon angesprochen, in unserer letzten Sendung war Kiron Patka unser Gast im Studio. Er lehrt und forscht hier in Tübingen am Institut für Medienwissenschaft und ist als gelernter Tontechniker natürlich ein richtiger Soundexperte. Direkt im Anschluss an die Aufzeichnung der ersten Sendung haben wir uns nochmal mit ihm zusammengesetzt und ein wenig unterhalten. Ausschnitte aus dem Studio Talk hört ihr heute.
Eine Frage, die wir in der letzten Sendung nicht angesprochen haben, die aber noch ganz interessant für mich zu wissen wäre, wie Sie die Studierenden an das Thema herangeführt haben. Sie haben ja gesagt, was Ihre Ziele waren. Sie haben gemeint, dass es sehr wenig in der Uni darum geht, wie man wirklich auf Sound hört, mehr so um das Inhaltliche, das Journalistische. Und worauf achtet, also Sie als Lehrender, wie sind Sie dann rangegangen, haben gesagt, so jetzt führe ich mal meine Seminarteilnehmerinnen und Teilnehmer an das Thema Sound ran?
Das Wichtigste, wenn man sich mit Sound beschäftigt, ist, glaube ich, überhaupt Sound wahrzunehmen, also zu hören. Und ich glaube, wenn ich mich richtig daran erinnere, das ist ja fast 2 Jahre her, haben wir in der ersten Sitzung gehört. Wir haben eine Übung gemacht, in der wir versucht haben, uns ganz stark auf unsere auditive Wahrnehmung zu konzentrieren. Es gibt verschiedene Übungen. Also Murray Schafer hat ein ganzes Buch über Hörübungen geschrieben. In dem Buch bediene ich mich auch immer mal wieder, um Übungen zu machen. Aber ich glaube, dass wir in der ersten Sitzung tatsächlich, ich glaube, ich habe so eine Übung gemacht, wo ich gesagt habe, ich spiele euch jetzt was vor und ihr müsst zuhören. Dann habe ich nichts vorgespielt. Und dann hat es eine Weile gedauert, bis alle kapiert haben, aha, da spielt ihr gar nichts vor. Und dann hat es nochmal eine Weile gedauert, bis alle kapiert haben, ah, es geht also offenbar darum, was wir hören, was nicht vorgespielt wird, was wir unsere akustische Umgebung hören. Das war vielleicht so ein blöder Trick, ich weiß es nicht. Aber Hören ist eigentlich das Entscheidende, der entscheidende Zugang zum Umgang mit Sound.
Und im Seminar, ich war ja auch im Seminar nämlich,
ja.
erinnere ich mich auch noch, dass wir einmal eine Übung hatten, wo sie gesagt haben, die sollen wir unbedingt mit Kopfhörern machen. Und das war eine Original-Kopfaufnahme oder so hieß das.
Mhm.
Können Sie vielleicht das mal erklären, was das ist und was das ausmacht?
Ja, das greift das Thema Stereophonie auf. Wir haben ja schon über Stereophonie gesprochen. Eine stereophone Produktion benutzt 2 Kanäle, nämlich einmal links und einmal rechts. Und wenn man über Kopfhörer hört, dann bekommt man das alles, was auf dem linken Kanal ist, nur auf das linke Ohr und alles, was auf dem rechten Kanal ist, nur auf das rechte Ohr. So weit, so einfach. Aber wie entsteht jetzt diese Mischung? Wie gehen jetzt Sounddesigner vor, wenn sie Dinge nach links und nach rechts verteilen? Und dazu gibt es eben am Mischpult typischerweise die Panorama-Potis, die eine Aufteilung zwischen links und rechts ermöglichen. Und das alles ist eine sehr, sehr konstruierte Art und Weise, Stereophonie herzustellen. Eine ganz andere Art und Weise ist die zu sagen, wir hören noch immer mit 2 Ohren. Also wir könnten ja eigentlich, und das ist das, was im Original, in der Originalkopfmikrofonierung passiert, wir könnten doch eigentlich in das eine Ohr ein Mikrofon und das andere Ohr ein Mikrofon reinstecken. Und es gibt auch so kleine Mikrofone, die man wirklich in die Ohren reinstecken kann. Und dann nehmen wir genau das auf, was wir eigentlich hören würden. Das heißt, wir haben eigentlich die theoretisch zumindest ideale oder naturgetreuest mögliche stereophone Situation, originale Hörsituation, wie sie in echt wäre. Und solche Produktionen gibt es. Und eine Produktion davon war Brasil von Matthias von Spallart, ein Feature, bei dem der Autor mit so einem Mikrofon den Amazonas entlang gefahren ist und verschiedene Orte in Brasilien besichtigt und besucht hat. Das ist ein Hörerlebnis, wenn man sowas hört. Es ist nämlich, es klingt so echt. Es klingt so echt. Und eine Szene gibt es dabei, wo eine Fliege rings um den Kopf schwirrt und immer wieder summt. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich mich immer umgedreht, habe versucht, die Fliege zu verscheuchen, weil ich überhaupt nicht mehr gemerkt habe, was ist jetzt diese Produktion, die ich höre und was ist das, was tatsächlich in meinem Raum gerade passiert, in meinem Zimmer. So echt kann das wirken.
Virtual Reality für die Ohren.
Im Grunde, und das ist gerade wieder ein großes Ding, ja. Also diese Originalkopfmikrofonierung oder die Kunstkopfmikrofonierung, ein Verwandter davon, oder heute, das alles kann natürlich auch digital emuliert werden heute, ist ein Riesending, wenn es um Virtual Reality geht. Die Forschung hat sich gerade viel mit diesen immersiven Räumen beschäftigt, mit der Brille, die man dann aufhat, wo man sich immer im Kreis rumdrehen kann. Und was gerade ein großes Ding ist, ist eben auch das Ganze auditiv abzubilden.
Ich habe mal auf YouTube gerade dazu so Musikvideos gesehen, die dann 8D-Audio hießen oder so. Und da hat sich so angehört, als ob der Sänger die ganze Zeit um einen rumläuft. Ist das dann auch mit der Technik oder wie wird das dann gemacht?
Ja, wahrscheinlich. Also ich bin jetzt nicht auf dem aktuellsten Stand, was die technischen Umsetzungen da angeht von immersivem Audio. Aber ich denke ja, dass das typische solche Techniken sind. Also solche digitalen Techniken, die sehr genau wahrnehmen können oder sehr genau wissen oder einprogrammiert haben, wie unsere Wahrnehmung funktioniert, wie unsere Ohren geformt sind. Das gehört auch dazu, welche Filterfunktionen unsere Ohrmuscheln haben und die dann in der Lage sind, eben durch digitale Algorithmen Sounds rings um unseren Kopf wandern zu lassen. Ist schon spannend. Ein großes Problem dabei ist ja bisher immer gewesen, dass gerade solches Richtungshören, wenn man das irgendwie künstlich umsetzen will, muss man sich überlegen, wie sitze ich denn beim Hören da? Sitze ich einfach nur da und schaue quasi in eine bestimmte Richtung, habe also ein mehr oder weniger künstlich hergestelltes Setting, in dem ich mich befinde, und dann kann man Geräusche rings um mich wandern lassen, aber die natürliche Art und Weise zu hören wäre jetzt, dass ich mich auch umdrehe und gucke, wo ist das denn? Und das verändert natürlich den virtuellen akustischen Raum total. Das ist noch eine Frage, also ich glaube, dass das gerade eine aktuelle Frage ist, wie man damit umgeht.
Ja, also die Musikvideos gingen auch nur mit Kopfhörer, hat immer den Effekt. Also
genau. Und wenn ich dann den Kopf drehe, dann dreht sich ja erstmal der komplette Raum mit. Und dann gibt es Tracking-Systeme, die erkennen, dass ich den Kopf drehe und dann anfangen, das Bild immer wieder zu korrigieren. Da ist noch die Frage, wie schnell können solche Systeme reagieren und was will ich tatsächlich erreichen? Also die Produktion von Hörspielen ist ja bisher wirklich tatsächlich so ausgerichtet, dass ich eigentlich in einer festgelegten Hörsituation mich befinde und mehr oder weniger immer in eine Richtung schaue oder die Augen zumache und das Geschehen sich um meinen Kopf rum bewegt. Sobald ich meinen Kopf bewege, dreht sich im Grunde der ganze Raum mit und das ist keine natürliche Situation.
Wir sind auf jeden Fall gespannt, was die Zukunft im Bereich Audio und Sound noch so bereithält und was in ein paar Jahren alles möglich sein wird. Die Soundcollagen aus dem Seminar von Kiran Patkar, Oral Thinking, wurden zwar weder mit Originalkopftechnik noch in 8D-Audio aufgenommen, laden aber trotzdem zum Zuhören ein. Wir hören jetzt ein Werkstück von Christina Meierhöfer.
Genau, jetzt könnt ihr alle noch schöne Bilder machen und dann nachher, wenn's losgeht, dann haltet bitte die Startgerade frei. Wir machen noch ein bisschen Musik und dann geht's los.
Also vor ein paar Jahren, so glaub so 3-4 Jahre, habe ich gemerkt, dass ich nicht mehr so fit bin. Und dann habe ich gedacht, ich muss was dagegen machen. Und Schwimmen und Radfahren habe ich eigentlich schon immer gern gemacht. Das Laufen mache ich halt deshalb oder fand ich halt gut dabei, dass Laufen kann man halt überall. Das kann man immer und überall machen.
Steinheim, jetzt zählt's. Es geht los in 10, 9, 8. Und das war der Start für unsere Mädels.
Also das Ziel für mich beim Triathlon war einfach, dass ich fitter werde. Und irgendwann habe ich dann halt gedacht, dann kann ich auch mal zu einem Wettkampf gehen. Und das Ziel am Wettkampf selber ist eigentlich für mich persönlich nur, dass ich es halt schaffe.
5, 4, 3, 2, 1. Und das war der Start für unsere zweite Stadtgruppe über die Renndistanz 700 Meter Schwimmen. Hier gehen Sie auf die Reise.
Und das Besondere ist eigentlich, dass, was heißt besonders, es ist halt, ich kann mich immer darauf vorbereiten, wie ich Lust habe. Ich brauche ja jetzt keine Mannschaft oder sowas, sondern Fahrradfahren und Schwimmen gehen, das kann ich so machen, wie es mir reinpasst. Und Laufen, wie gesagt, kann man überall. Also finde ich von daher als Ausdauersportart Triathlon eigentlich ziemlich geschickt für mich selber, weil ich jetzt auch nicht unbedingt jemand brauche. Ich habe ihn geschafft, also habe ich es auch erreicht. Also ich bin durchgekommen. Der innere Schweinehund ist besiegt worden, also habe ich es geschafft, mein Ziel.
Hier sind wir wieder zurück im Studio bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Gerade haben wir eine Soundcollage von Christina Meierhöfer gehört. Sound und Hören, das sind ja irgendwie zwei Begriffe, die untrennbar miteinander verbunden zu sein scheinen. Hören ist eine Grundvoraussetzung, um Töne und Klänge wahrzunehmen. Glaubt man jedenfalls.
Sound ist ja für Hörende und es gibt ja aber auch Menschen, die nicht hören. Kann man den Sound auch irgendwie vermitteln? Gibt es da Möglichkeiten?
Wow, das ist eine spannende Frage. Da fällt mir erstmal gar nicht so richtig was dazu ein, was ich dazu sagen kann. Ich würde sagen, was will denn jemand mit Sound vermitteln? Wenn Sound Emotionen rüberbringen kann, dann gibt es natürlich andere Möglichkeiten, auch Emotionen zu transportieren. Wenn Sound Informationen liefern soll, dann gibt es da natürlich auch andere Möglichkeiten. Aber das auditive Erlebnis jemandem zur Verfügung zu stellen, der nicht hören kann, wüsste ich jetzt nicht, glaube ich nicht.
Ich könnte mir nur irgendwie vorstellen, so über Vibrationen oder so, weil Sound ja oder Klang sind ja Schallwellen und zum Beispiel jeder kennt das ja, wenn so eine Box steht mit so einem wummernden Bass, dass man dann das zum Beispiel spürt, aber ich weiß auch nicht, inwiefern jemand, der nicht hört und der noch nie gehört hat, das wahrnehmen kann.
Klar, da fällt mir sofort Herbert Grönemeyers Song ein, sie mag Musik nur, wenn sie laut ist, ne? Von einem tauben Mädchen, das total auf die Bässe steht. Klar, also Vibrationen spüren, ja. Ich glaube, es gibt ein paar Beispiele dafür. Da müsste ich jetzt aber selbst nochmal genauer nachgucken. Es gibt doch diese Cellistin, ist es eine Cellistin, die nicht hören kann, die immer barfuß auftritt, weil sie über die Fußsohlen die Vibrationen des Cellos auffängt. Irgend sowas, also ich müsste es jetzt nochmal genauer nachschauen. Das habe ich jetzt nur so dunkel im Hinterkopf.
Und es gibt ja schon auch die Möglichkeit, Sound zu visualisieren, indem man irgendwie diese Tonkurven darstellt und sowas. Aber ich glaube, so wirklich ein Erlebnis ersetzt das eigentlich nicht.
Nee, also die Visualisierung von Sound ist natürlich super wichtig in der Produktion und in der Analyse von Sound. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es ein Ersatz für Musik hören ist, sich die Wellenform anzuschauen. Also gut, ich kenne das ja, dass Musiker, klassisch ausgebildete Musiker und Musikerinnen sagen, sie lesen eine Partitur und das ist für sie der gleiche Genuss, wie das Stück anzuhören in der Aufnahme oder vielleicht sogar noch der bessere Genuss, weil man eben nicht darauf angewiesen ist, sich auf die Einspielung von Karajan oder Gardiner zu verlassen. Sie hören dann womöglich auch die Musik sozusagen in sich als eine Art innere Stimme oder inneren Sound. Ich weiß aber nicht, also es wäre mal spannend nachzuforschen, wie das ist, ob das auch tauben Menschen so geht, ob sie auch eine Partitur lesen und dabei einen Genuss empfinden.
Muss man, glaube ich, erstmal eine Partitur lesen können.
Klar, aber das kann man ja lernen und ich meine, Notensystem, man kann ja Musik innerhalb des westlichen Notensystems sozusagen auch als ein Symbolsystem verstehen. Wenn ich eine Bach-Partitur lese oder wenn jemand eine Bach-Partitur liest, dann kann derjenige ja womöglich auch da sehr viel an Strukturen erkennen, die irgendwie einen gewissen Reiz, einen gewissen Witz, eine gewisse Logik transportieren, die auch eine gewisse Kreativität transportieren, ohne dass man das jetzt hören muss.
Als Sie gesagt haben, dass Sound visualisieren vor allem wichtig ist zum Bearbeiten, hat sich mir jetzt noch eine Frage gestellt. Und zwar, Sie haben ja noch am Tonband gelernt, oder? Bandschnitt?
Auch, ja. Also als ich gelernt habe, gab es noch den Bandschnitt, aber der wurde da schon nach und nach ersetzt durch digitale Systeme.
Weil, also wir haben ja vorher auch in der Sendung über Sounddesign gesprochen. Wie sah denn Sounddesign aus, als es noch keinen Computer gab und man eben nicht in Pro Tools oder Audacity seinen Ton bearbeiten konnte? Man hatte ja das Band, aber man sieht da ja gar nicht richtig, was drauf ist. Wie bearbeitet man Ton da? Also gab es da Möglichkeiten? Wie sah das aus? Ich kann es mir gar nicht vorstellen.
Naja, hören ist einfach das Entscheidende. Und das habe ich ja vorhin auch schon, jetzt habe ich in der anderen Sendung schon gesagt. Also hören ist das Entscheidende. Das ist auch was, was ein Stück weit verloren geht, wenn man eben mit der Visualisierung arbeitet, wenn man mit Schnittsystemen arbeitet, die einem Sound visuell darstellen, dass man zunehmend dazu neigt, nach Sicht zu schneiden statt nach Gehör. Also man muss schon sagen, man kann viel schneller schneiden oder man kann Sound viel schneller bearbeiten, wenn man ihn visualisiert hat, wenn man ihn sieht. Das ersetzt aber nicht das Zuhören. Und früher gab es natürlich, es gibt schon sehr lange Sounddesign, es war sicherlich nicht so umfassend, also nicht so umfassend auch in den Produktionen, in den Elementen, die man dabei hergestellt hat. Aber es gab natürlich ein Sounddesign, das ist so hergestellt worden, wie auch Musik hergestellt worden ist. Man sieht nicht, was man auf Tonband aufnimmt, aber man hört es ja, wenn man es abspielt. Das verlangt mehr Planung, es verlangt vielleicht auch sogar mehr Kreativität. Nee, das würde ich vielleicht nicht sagen. Es verlangt auf jeden Fall mehr Planung, das kann man sicherlich sagen.
Und so Tonbearbeitung analog, wie sieht die aus?
Also ein analoges Studio in der Zeit, in der ich meine Ausbildung gemacht habe, bestand aus einer Bandmaschine und einem Mischpult. Oder aus mehreren Bandmaschinen und einem Mischpult. Und dann noch aus einem Rack voller Effektgeräte. Und das Größte, das Wichtigste daran, das eine ist, man sieht eben nichts. Also man sieht nicht den Sound selbst, sondern man hört ihn nur und man sieht nur eine Uhr, die einem sagt, wo man gerade ist. Und man sieht den Ausschlag zum Beispiel, wie laut zu einem bestimmten Zeitpunkt, also während der Sound läuft, irgendwas ist. Das heißt, man kann sich schon an gewissen Dingen orientieren visuell, aber das Wichtigste ist erstmal das Zuhören. Und das andere ist, dass alles immer nur linear funktioniert. Also während das Tonband läuft, während wir zuhören, können wir auch dran arbeiten. Können wir zum Beispiel einen Filter einstellen? Können wir dafür sorgen, dass es nicht so, dass zum Beispiel eine Hi-Hat nicht so schrill klingt, sondern weicher klingt? Oder können wir den Bass stärker komprimieren? Das sind immer Dinge, die können wir nur während es läuft einstellen, weil wir immer direktes Feedback brauchen, also hören, wie es klingt. Die digitalen Systeme machen da sehr viel mehr Visuelles und sehr viel mehr Nonlineares möglich. Ich kann also zum Beispiel Presets laden oder ich kann bestimmte Einstellungen erstmal nach Sicht anhand bestimmter Diagramme einstellen und kann mir nachher mal anhören, wie es klingt. Das ist ein Unterschied in der Arbeitsweise, ja.
Steuerung Z macht es ja auch ziemlich einfach,
dass man dann... Auf jeden Fall, Undo. Ja. Aber auch früher gab es schon Undo, nur eben nicht so einfach per Taste, sondern wenn ich jetzt an den Tonbandschnitt denke, wenn man was rausgeschnitten hat aus einem Schnürsenkeltonband, hat man dieses Stück, das man rausgeschnitten hat, natürlich nicht sofort weggeschmissen, sondern sich erstmal um den Hals gehängt. Und das war sozusagen die Undo-Funktion. Wenn der Schnitt nicht funktioniert hat, dann kann man es wieder reinschneiden.
Was ist ein Schnürsenkeltonband?
Schnürsenkeltonband ist im Radio über Jahrzehnte das wichtigste Aufzeichnungsmedium gewesen. Es ist ein Tonband, das ist Viertelzoll breit. Also das ist der Standard, der sich da entwickelt hat. Ein Viertelzoll, das sind, wie viel sind das? 1,5 Zentimeter oder so? Ich weiß es gerade nicht. Also ein schmales Tonband, wo früher eine, dann zwei Spuren, also ein Stereo-Signal draufgepasst hat. Und das Tolle an dem Tonband ist, man kann es schneiden mit einer Schere oder mit einer Rasierklinge. Man kann Schnitte machen und kann es wieder zusammenkleben. Und dadurch kann man eben Teile entfernen oder Teile neu anordnen. Also genau das, was auch der Film schon seit über 100 Jahren macht.
Man könnte also auf den ersten Blick meinen, dass unsere Welt, zumindest so wie sie heute ist, hauptsächlich auf dem Visuellen basiert. Das Auge gibt den Ton an, wie wir gerade gehört haben, sogar beim Tonschnitt. Für manche Menschen ist es jetzt eine praktische Hilfe, für andere sogar eine Notwendigkeit, um Ton überhaupt irgendwie wahrnehmen zu können.
Das stimmt. Und Kieron Patka hat ja eben auch die gehörlose Musikerin angesprochen, die barfuß spielt, um die Klänge ihres Instruments wahrzunehmen. Die Schottin Evelyn Glennie spielt zwar nicht Cello, wie Herr Patka gesagt hat, sondern Percussion, steht allerdings wirklich meist ohne Schuhe und Socken auf der Bühne. Und das sogar ziemlich erfolgreich. Die 54-Jährige ist weltweit nämlich die einzige Vollzeit-Percussionistin und hat schon diverse Musikpreise gewonnen. Aufgrund von einer Nervenkrankheit hat sie im Jugendalter 80% ihres Hörvermögens verloren und hört seitdem praktisch nichts mehr. Ihre Musik hat es allerdings keinen Abbruch getan. Sie hat nämlich gelernt, einzelne Töne über ihre Schwingungen zu unterscheiden. Meine Karriere und mein Leben drehten sich um das Zuhören im tiefstmöglichen Sinne. Mein Gehör zu verlieren bedeutete, dass ich lernen musste, anders zu hören, dass ich Eigenschaften von Klängen entdeckte, von deren Existenz ich nichts wusste. Der Verlust meines Gehörs machte mich zu einer besseren Zuhörerin, erklärt Evelyn Glennie in einem Interview.
Micro Europa.
Sounds. International. Micro Europa.
Anders. Geil. Micro Europa.
Moderno.
Innovative.
Bringing young Europe together.
Im Studiogespräch mit Kiron Patka sind wir natürlich auch auf eine Frage zu sprechen gekommen, die uns heute umtreibt. Nämlich, ob man mit Sounds, also ohne Text und Bilder, Geschichten erzählen kann.
Geschichten erzählen, ohne dass da jemand spricht, das geht natürlich schon, ja. Das geht. Ein ganz klassisches Beispiel dafür stammt von 1929, glaube ich. Walter Ruttmanns, wie hieß das? Weekend. Walter Ruttmanns Weekend, der hat schon damals, noch bevor man richtig schneiden konnte, also bevor es Tonband gab, hat er sich einen Trick ausgedacht und hat eben ganz viele Geräusche aufgenommen, und zwar auf Film, auf Tonfilm, und hat dann nur den Ton genommen und hat den wieder zusammengeschnitten. Und soweit ich weiß, spricht da auch niemand. Und es ist eine Geschichte, die uns einen Tag lang in Berlin durch den Alltag von lauter Menschen führt. Natürlich sind wir da schnell im Bereich von einer Soundkunst oder Soundart, denn das ist klar, ohne Sprache ist es viel schwieriger und viel, viel uneindeutiger, Geschichten zu erzählen, aber es funktioniert.
Ich glaube auch, dass wenn man ohne Sprache was erzählen möchte, ist man ja auch immer darauf angewiesen, dass Personen die Geräusche kennen und die einordnen können, weil sonst versteht man die ja gar nicht, oder?
Ja, und das führt auch schnell dazu, dass man auf Klischees oder auf Stereotype-Sounds zurückgreifen muss. Und das ist, glaube ich, für Sounddesigner oder für Leute, die mit Sound arbeiten, immer so eine Gratwanderung. Also einerseits braucht man, gerade weil Sounds oft uneindeutig klingen, sehr klare und sehr stereotype Sounds. Andererseits will man ja auch nicht in jedes Fettnäpfchen reintapfen und immer nur mit Klischees arbeiten. Und das ist eine schwierige Gratwanderung.
Gerade eben hat Herr Patka ja Walter Ruttmanns hörspielartiges Stück Weekend angesprochen. Die 1930 entstandene abstrakte Toncollage ist etwas über 11 Minuten lang und schildert auf ganz eigene Art und Weise ein Wochenende in Berlin. Walter Ruttmann nutzte die damals noch brandneue Lichttontechnologie und nahm verschiedene Geräusche auf Zelluloidfilm auf. Ausgehend von seinem Feierabend am späten Samstag bis zum darauffolgenden Montagmorgen, also dem Beginn der neuen Arbeitswoche, sammelte er alle möglichen Töne des Berliner Stadtgeschehens. Nach den Prinzipien der Spielfilmmontage hat er dann einzelne Geräusche herausgeschnitten aus dem Tonband und arrangierte die Tonfragmente neu. So entstand ein erzählerisches Stück, das der Tradition des Hörspiels zwar irgendwie verpflichtet ist, aber trotzdem was ganz Neues war. Obwohl der Ansatz von Weekend erzählerisch ist, gibt es nämlich keine Schauspieler, die das Stück geprobt und eingesprochen haben. Stattdessen wirken nur zufällige Passanten und das Geschehen um sie herum mit. Das Hörspiel entsteht demnach ganz ohne Manuskript, rein aus der Montage des akustischen Rohmaterials. Hier hört ihr einen kleinen Ausschnitt.
Bitte Döner auf 42-40.
Erlkönig.
Ich verbitte mir das! Bitte.
Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der
Fräulein, Sie haben mich ja falsch verbunden.
Das war jetzt ein kurzer Ausschnitt aus Walter Ruttmanns Weekend. Das erzählt jetzt vielleicht keine Geschichte im klassischen Sinn, aber denk mal jetzt an die Geschichte im historischen Sinn, dann finde ich eigentlich schon, weil man bekommt so einen Gesamteindruck vermittelt, wie es damals in den 1930er Jahren war, was für Alltagsgeräusche es da gab, was für Alltagsgeräusche da am Wochenende es gab, und ich finde, das ist eigentlich ganz spannend und gut umgesetzt.
Auf jeden Fall, und man bekommt auch voll gut mit, wie sich irgendwie Berlin zu der Zeit angehört hat, und das ist ja auch irgendwie so ein gutes Dokument, das total wertvoll heutzutage ist, weil wo kriegt man sowas sonst noch her? Die Sounds, die Berlin an einem Wochenende 1930 irgendwie so zum Klingen gebracht haben. Und was ich auch ganz interessant finde, ist, obwohl sich das Stück so komplett chaotisch irgendwie anhört und nur aus diesen Fragmenten besteht, hat Walter Ruttmann das schon geplant, und er hat semantisch-klangliche Assoziationen und Anspielungen eingebracht. Das heißt, er hat zum Beispiel Bezug auf Wörter genommen, wie das Wort Ausklang, und hat dann Sounds eingebracht, die eben Klang haben oder also die klingen. Und zum Beispiel hat er dann Gläser klirren beim Zuprosten, Glocken, also so Kuhglocken von Tieren, und das Bimmeln von Kirchenglocken eingebaut. Und zwar am Ende des Stücks, als dann eben der Ausklang des Wochenendes bevorsteht. Und abschließend tut das Ganze mit dem Klingeln des Weckers, das lautstark die neue Arbeitswoche ankündigt. Und so klingt dann eben das Stück von Walter Ruttmann aus.
Ja, was mir dazu noch einfällt, wir hatten in der Schule so einen Lehrer, der hat immer in der Mittagspause so alte Hörfunkaufnahmen angeschaut. Und das fand ich eigentlich auch immer ganz witzig, weil dann saßen wir da so vorm Klassenzimmer und haben da die alten Hörfunkaufnahmen gehört und haben immer gedacht, was läuft hier eigentlich gerade?
Ja, der Lehrer hat es angehört, oder? Nicht angeschaut.
Ja, habe ich angeschaut. Ja. Ah, okay, angehört, ja.
Mikro Europa.
Sounds.
Interessant. Interessant.
Interessant.
Interesting.
Angespannt von der Frage, ob sich wirklich nur mit Sounds Geschichten erzählen lassen, haben wir uns mal auch in den Selbstversuch gewagt und also wirklich ganz ohne gesprochenes Wort oder irgendwie vorbeilaufende Passanten versucht, eine Geschichte zu erzählen, und das Ergebnis wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.
Guten Morgen, möchte man fast schon sagen. Hier sind wir wieder zurück im Studio bei Radio Mikro Europa. Ich hoffe, ihr hattet einen genauso entspannten Start in den Tag wie wir, als wir unsere kleine Soundgeschichte aufgezeichnet haben. Man kann sich jetzt natürlich darüber streiten, ob das wirklich eine richtige Geschichte war, aber das Beispiel sollte vor allem dazu dienen, mal zu veranschaulichen, dass allein mit Hilfe von Sounds Geschichten erzählt werden können und Zusammenhänge dargestellt werden können.
Der Meinung ist übrigens auch der Musikproduzent und Sänger Fritz Kalkbrenner. In einem Interview mit der Frankfurter Neuen Presse antwortet er auf die Frage, inwiefern instrumentaler Sound Geschichten erzählen kann. Ich bin der Meinung, dass auch reiner Sound dazu imstande ist, Geschichten zu transportieren. Das passiert dann auf einer assoziativen Ebene. Das ist eins der Ziele, die ich mit meiner Musik versuche zu erreichen. Man versucht ja, etwas zu vermitteln und nicht nur am Ohr des Hörers vorbeizuziehen.
Dann hören wir uns doch mal an, welche Geschichte Fritz Kalkbrenner zusammen mit seinem Bruder Paul Kalkbrenner in dem Song Sky and Sand erzählt.
In the nighttime, when the world is at its rest, you will find me in the place I know the best. Dancing, shouting, flying to the moon. Don't have to worry, 'cause I'll be come back soon. And we built our castle in the skies and in the sand. Design a home world, ain't nobody understand.
Die Brüder Fritz und Paul Kalkbrenner mit ihrem Song Sky and Sand, hier bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Das wirklich Spannende und Interessante an Sound ist ja, dass ganz ungewollt und unbeabsichtigt Geschichten erzählt werden können. Beziehungsweise jeder kann auch seine eigene Geschichte heraushören, also es ist nie für alle Menschen das Gleiche. Und irgendwie hat jeder auch unterschiedliche Assoziationen und unterschiedliche Erinnerungen, die er mit manchen Klängen und Sounds verbindet. Und deswegen kommt irgendwie bei jedem was anderes raus.
Ja, absolut. Und als ich in der Vorbereitung auf die Sendung auf YouTube unterwegs war und das Lied Sky and Sand angeschaut habe, dann bin ich auch mal so durch die Kommentare gescrollt. Und dann war auch ein YouTube-Kommi von so einem User: sad, happy, drunk, high, depressed, excited, motivated, it doesn't matter, the song fits so well. Und also das zeigt ja eigentlich, dass es bei Musik oder bei Klängen manchmal gar nicht so sehr auf den Sound an sich ankommt, weil der wird je nach Gefühlslage oder nach Mensch unterschiedlich wahrgenommen. Also Sound kann sich irgendwie verändern, ohne sich anzupassen. Und Manchmal werden auch ganz unterschiedliche Emotionen gleichzeitig ausgelöst. Ein anderer YouTube-Kommi, den ich mir rausgeschrieben habe, war: Digga, ich weiß echt nicht, wohin mit mir bei dem Song. Macht einen einerseits so traurig, andererseits wiederum so glücklich.
Über die unmittelbar affektive Wirkung von Sounds auf uns Menschen haben wir auch mit Kieron Patka geredet. Und was er dazu zu sagen hatte, hört ihr jetzt.
Man kann Sounds schon auch semiotisch verstehen. Man kann auch danach fragen, was bedeutet ein tiefer Ton Gefahr, was bedeutet ein hoher Ton, womöglich auch Gefahr, aber es ist sehr wenig eindeutig. Ganz typisch ist natürlich, dass sowas wie eine drohende Gefahr oder sowas wie eine Gefahr, die näher kommt, durch tiefe, krummelige Töne gekennzeichnet wird. Das kennen wir im Film, das kennen wir auch aus dem Computerspiel. Computerspiel ohne solche Sounds würde nicht funktionieren. Da kommen plötzlich die Orks und man war gar nicht drauf vorbereitet. So würde man kein Level durchstehen. Und das gibt es natürlich im Hörspiel auch. Das kann ich jetzt gerade nicht so pauschal sagen, ob es da ganz typische Unterschiede gibt zwischen Hörspiel und Film. Aber solche Sounds tun natürlich. Ich sag mal, dazu kommen solche Sachen wie unangenehm oder angenehm, also klingt ein Sound unangenehm, dann ist er auch immer ein Sound, der auf etwas Unangenehmes hinweisen kann. Also man kann diese affektive Wirkung von Sounds, die Wirkung, die Sounds auf den Körper haben, und das kann man nicht abstreiten, das ist so, kann man natürlich auch ausnutzen, um sie auf eine symbolische Ebene zu heben. Und das Kreischen von Fingernägeln auf der Tafel benutzen, um etwas total Unangenehmes anzukündigen. Funktioniert schon.
Wissen Sie, warum Sounds so oder wie das kommt, biologisch, dass Sounds so eine Wirkung auf den Körper haben können, so eine starke? Wissen Sie da was dazu?
Naja, die klassische Antwort, also ich bin ja kein Experte, aber die klassische Antwort dafür wäre, dass das Gehör sich evolutionär sehr stark als Warnsignal oder Warnmechanismus entwickelt hat. Also ein Unterschied zwischen dem Sehen und dem Hören ist, dass wir auch Dinge hören können, die hinter uns sind. Dass wir also ringsrum hören können, während wir beim Sehen erstmal auf das Blickfeld der Augen angewiesen sind und erstmal den Kopf drehen müssten, um zu gucken, was hinter uns passiert. Aber wir kriegen etwas visuell oft nicht mit, was hinter uns ist. Wir hören es aber. Und deswegen ist das Gehör natürlich super darauf, ja, vorbereitet, diesen Säbelzahntiger, der sich von hinten anschleicht, uns auf diesen Säbelzahntiger hinzuweisen.
Man kann ja auch bei Geräuschen, anders als beim Sehen, also man kann ja einen kompletten Raum akustisch wahrnehmen, auch wenn man nur einen Blickwinkel sieht und sich dann auch so auf einzelne Geräusche konzentrieren und die eben so hervorheben, wie man es beim Auge eben macht mit Scharfstellen, also so die unterschiedlichen Ebenen, aber das ist ja auch nochmal ein Unterschied zwischen Sehen und Hören. Eben beim Sehen, ich sehe immer nur das in die Richtung, in die ich schaue, und beim Hören, ich höre einfach alles um mich herum.
Ja, und gerade wenn ich so typische anthropologische Settings mir vorstelle, also ich bin im Wald, ich bin der Gefahr ausgesetzt und ich muss mich darauf verlassen, dass ich jede Gefahr auch höre. Ich glaube, das funktioniert bis heute ziemlich gut. Also wenn ich jetzt eher so ans Kino denke, wenn ich ein leises Knacken in der Kinoszene höre, das aber aus den Lautsprechern von hinten links oder hinten rechts kommen, weiß ich sofort, da ist was. Das ist nichts, was irgendwie untergeht. Filmemacher oder Sounddesigner im Film können mit ganz subtilen Klängen arbeiten, gerade solche Knackklänge, und sich darauf verlassen, dass wir das hören, dass wir das sofort wahrnehmen und sofort merken, aha, da ist irgendwas im Busch, der Säbelzahntiger kommt.
Wir sehen also, dass sogar ein und derselbe Ton ganz unterschiedliche Storys vermitteln kann. Und möchte man jetzt nicht gerade mit einem Lied wie die Brüder Kalkbrenner vorher, sondern wie wir einfach mit Sounds eine Geschichte erzählen, dann muss man das ein oder andere beachten und bedenken. Und worauf es da ankommt, darüber haben wir mit Kieron Patka gesprochen und er erzählt uns, worauf man achten muss.
Wir haben für die Sendung auch so einen Einspieler aufgenommen, wo wir so eine Morgenroutine nur anhand von Sounds darstellen. Und da haben wir dann auch, also die Sounds nicht quasi in voller Länge, zum Beispiel von einem Wasserkocher nur das Ende. Und ich finde das ganz interessant, weil, also wenn wir das hören, dann sind wir schnell gelangweilt, wenn das wirklich wie in der Realität abläuft. Und wenn wir es hören, dann wandelt das Gehirn irgendwie das direkt um, dass es gar nicht so mitbekommt, dass da was fehlt.
Ja, es wäre ja auch langweilig, wirklich zu Hause beim Frühstück neben dem Wasserkocher zu sitzen und warten, bis er endlich kocht. Wir machen ja immer noch irgendwas nebenher. Aber klar, so funktioniert das Arbeiten mit Sound in der Regel auch. Also gibt es auch eine schöne Metapher dafür, die Helmut Kopetzky geprägt hat, nämlich er geht mit dem Skalpell vor. Er schneidet also aus der Wirklichkeit lauter kleine Fragmente raus und setzt die neu zusammen. Und was dabei entsteht, ist, wenn man es gut hinkriegt sozusagen, wieder ein geschlossenes Ganzes, das aber sehr viel präziser das vermitteln kann, was er eigentlich rüberbringen will, zum Beispiel eben der Alltag oder eine Morgenroutine, sehr viel präziser, als es der Fall wäre, wenn wir einfach ein Aufnahmegerät hinstellen würden, das uns einfach den Morgen über begleitet.
Aber glauben Sie, das liegt daran, dass wir das so gewohnt sind und halt schon nur so kennen über die Jahre, oder war das auch früher schon so?
Nein, das ist auch nichts, was spezifisch für Sound ist. Geschichten erzählen funktioniert eigentlich immer so. Das ist beim Roman ja auch so. Ja, also in keinem Roman erzählt der Autor wirklich jede einzelne Minute und Sekunde genau. Also es werden ganz typische Sachen auch immer rausgeschnitten. Also in vielen Krimis gehen die Protagonisten überhaupt nicht aufs Klo über Tage. Zumindest wird es nicht erzählt. Also auch jede Form von Geschichten erzählen funktioniert so, dass man sich auf die Elemente konzentriert, dass man die Dinge rauspickt und neu zusammensetzt, die die Geschichte vorantreiben.
Jede Form von Geschichte funktioniert so. Das heißt, das Erzählen mit Sound unterscheidet sich im Grunde eigentlich gar nicht so sehr vom Erzählen mit anderen Mitteln. Zumindest nicht, was den Aspekt der Fragmentiertheit angeht. Es kommt also irgendwie darauf an, wie man die Fragmente, also die Ausschnitte, arrangiert, damit sich am Ende ein stimmiges Gesamtbild ergibt. So wie in der nächsten Soundcollage.
Au! Stich!
Hört dazu, stechen. Ich bin der Olga, Imkgerät seit 2 Jahren. Bin dazu gekommen über einen guten Freund, der Berufsimker ist, und der hat mich damit angesteckt. Wir sind hier in Wendlingen in unserem Garten. Da habe ich aktuell 3 Völker stehen. Ja, dann lege ich mal los. So, ich mache jetzt meinen Smokerstab klar, den braucht man. Bienen ein bisschen zu beruhigen, die saugen sich dank des Rauches ein bisschen mit Honig voll. Dadurch werden sie träge und weniger stechlustig.
Pappe oben drauf.
Da raucht das gute Stück. So, jetzt stehen wir hinter den Mädels und machen mal auf. Vorsichtig. Vorher ein bisschen anklopfen. Damit man nicht bemerkbar macht, dass man da ist. So, jetzt ist hier unten die Abdeckfolie, die verhindert, dass man dieses ganze Brimborium nicht mehr aufbekommt. So, dann ziehen wir mal die erste raus und klopfen die Bienen ab. Mögen sie lieber, wie abgestreift zum werden. Mit dem Besen die restlichen wegfegen. Und das sieht ganz gut aus. Da dürfte sogar ein Teil Waldhonig mit dabei sein. Bei einem regionalen Honig ist natürlich das drin, was in einem 3 Kilometer Flugradius um den Bienenstand herum wächst und blüht das ganze Jahr über. Und ein Supermarkthonig, wenn man dann auf der Rückseite liest vom Etikett, da steht dann drauf, aus dem europäischen Ausland, aus dem nicht-europäischen Ausland. Und damit der immer gleich schmeckt beim Kunden, Jahr zu Jahr, rühren die das zusammen. Großer Lieferant ist Mexiko, Argentinien und so weiter, Afrika-Anteil. Und aus China kommt es auch. Und hier ist halt nichts zusammengerührt, das ist halt ein Weinhaldenhonig. Da ist das drin, was hier wächst. Jetzt sind wir im Schleuderraum, wo wir zuerst die verdeckelten Waben entdeckeln werden mit einer Entdeckelungsgabel. Man hört, es ist eine wunderbar klebrige Geschichte. Ein paar Zellen kratzen wir noch auf. So, ich habe eine 4-Waben-Schleuder. Das heißt, ich kann gleichzeitig 4 Waben ohne schleudern. Das ist eine manuelle. Honig fließt jetzt durch ein Grobsieb und durch ein Feinsieb. Dort werden grobe Wachspartikel und Flügelchen und Beinchen etc. rausgefiltert aus dem Honig. In den Eimer rein. Die letzte Wabe für dieses Jahr, es ist vollbracht. Die Bienen werden jetzt auf den Winter vorbereitet und wenn alle gut aus dem Winter herauskommen, wird es dann nächstes Jahr ab Mai wieder frischen Honig geben.
Herzlich willkommen zurück hier im Studio bei Radio Mikro Europa. Ihr hört den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Das gerade war eine Soundcollage von Franziska Wasserberg, die hier neben mir steht.
Hallo.
Hallo Franzi. Wie war es für dich, die Soundcollage anzufertigen eigentlich?
Das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und war was ganz Neues, weil ich davor noch nie irgendwie mit Audio was zu tun gehabt hatte. Und ich hatte auch gleich einen richtigen Fail, weil ich musste zweimal zu dem Imker gehen und die Aufnahmen machen, weil ich beim ersten Mal das Zoom-Gerät, mit dem wir die Aufnahmen machen, hier an der Uni, das hatte ich auf Monomix on gestellt, weil ich gedacht hatte, das macht den Stereo, also das mixt zwei Mono zu Stereo, keine Ahnung, ich habe mir auch vielleicht nicht ganz so viel dabei gedacht. Ja, und dann habe ich das zu Hause angehört und war so, oh nein, die Aufnahmen waren alle nicht verwendbar und dann musste ich halt nochmal dem Holger anrufen und sagen, du Holger, ich habe bei den Aufnahmen was verkackt und ich hatte Glück, weil er hat wirklich dann an dem zweiten Tag, an dem ich zu ihm gegangen bin, um die Aufnahmen machen, das letzte Mal Honig gemacht. Und sonst hätte das halt einfach nicht mehr geklappt, weil das ist ja auch abhängig von der Jahreszeit. Und deswegen hatte ich da ziemlich viel Glück. Aber im Großen und Ganzen hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich habe viel dabei gelernt.
Ja, ziemlich Anfängerfehler auf jeden Fall.
Mit Danke. Dem Mono.
Was waren für dich die größte Schwierigkeit, also neben dem Mono und Stereo?
Ich fand es manchmal auch ganz schwierig, wie man die Aufnahmen macht, weil mit den Bienen war es manchmal auch nicht ganz klar, wo ich mich hinstelle, dass ich gute Aufnahmen bekomme, dass ich aber dem Holger auch nicht im Weg stehe, weil ich wollte ihn ja auch nicht behindern bei seiner Arbeit. Und der hat es aber auch ganz toll gemacht. Und im Vorhinein hatte ich ein bisschen Angst, dass ich nicht richtig weiß, was ich zu ihm sagen soll, weil er musste ja auch immer ein bisschen erklären, was er macht. Aber der ist irgendwie voll das Naturtalent und hat das richtig gut gemacht, finde ich. Und deswegen hatte ich da auch leichtes Spiel auf jeden Fall.
Ja, ich denke, das Endresultat kann sich auf jeden Fall sehen lassen.
Oder hören.
Unsere Sendung war ja bisher vollgepackt mit Hinhörern. Über einen ganz speziellen Hinhörer sprechen wir jetzt.
Ein Sound, über den wir vorhin nicht gesprochen haben. Ein Sound, der im Radio zumindest sehr, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit generiert, ist die Stille. Wir sind es gewohnt, dass Radio die ganze Zeit läuft, dass immer was zu hören ist. Auch Moderatorinnen und Moderatoren sind es gewohnt, dass sie immer reden, dass sie keine Sprechpausen oder keine längeren Sprechpausen machen. Wenn jetzt aber für ein paar Sekunden Stille im Radio herrscht, dann ist es oft so ein Hinhörer, zumindest für alle, die im Radio arbeiten, ist das so, denn da denken immer sofort alle, oh Gott, es ist irgendwas passiert, ich muss jetzt irgendwas machen, schnell, was können wir tun? Aber auch für das Publikum ist Stille im Radio durchaus ein Hinhörer. Das ist aber auch nichts Neues. Das ist nicht, was das Radio erfunden hat. Das weiß zum Beispiel die Musik, weiß es schon immer, dass man, wenn man eine Betonung setzen will, dass man das nicht nur dadurch macht, dass man irgendwie besonders laut wird oder sowas, sondern dass man auch davor eine kurze Pause macht. Und dadurch sitzt die Betonung dann automatisch auf dem, was danach kommt.
Dass Stille nicht nur Kunstpause sein kann, hat uns der Sound- und Radioexperte Kieron Patka ganz unfreiwillig gezeigt, als wir ihn mit unserer Abschlussfrage überrascht haben. Ist Hören der wichtigste Sinn für Sie?
Das kann ich gar nicht so beantworten. Hören hat für mich immer eine sehr wichtige Rolle gespielt in meinem Beruf, in meiner dem, womit ich mich beschäftigt habe, von dem her würde ich erstmal sagen, ja. Aber wenn wir jetzt die Frage so runterbrechen, auf was würde ich lieber verzichten? Also würde ich jetzt lieber ertauben oder erblinden? Das kann ich überhaupt nicht sagen. Also es gibt ja Berichte darüber, dass wohl Menschen es als eine größere Belastung erleben, taub zu sein, als blind zu sein. Ich kann das für mich so überhaupt nicht beschreiben. In meinem Alltag spielt Hören eine Riesenrolle, in meinem beruflichen Alltag vor allem.
Aber es ist interessant, dass Sie das sagen. Ich glaube halt, wenn man blind ist, dann hat man trotzdem sehr viel Bilder im Kopf, weil Ton ja auch viel Bilder im Kopf erzeugt. Also gerade irgendwie, wenn man was hört, kann man sich bildlich vorstellen meistens. Und wenn man nur sieht, aber nichts dazu hört, ist es oft irgendwie so
fehlt fast schon eine Dimension, finde ich.
Aber es kann ja sein, dass wenn man mal gehört hat, dass es dann andersrum genauso ist.
Ja.
Also.
Weiß auch nicht, ich finde es auch schwierig.
Ich weiß es auch nicht, ich kann mir aber vorstellen, dass wir schnell in die Falle tappen, mit Metaphern zu arbeiten. Mhm. Also eine Metapher ist ja auch, dass Radio Kino im Kopf sei. Dass man beim Hören immer so richtig Bilder sieht, einen Film vor sich sieht. Ich glaube, dass es zumindest teilweise einfach eine Metapher ist, die das Kino oder das Visuelle eben als das Tolle, das Große, das Wichtige bezeichnet und damit nur zum Ausdruck bringen will, dass wir ein intensives Vorstellungsvermögen entwickeln können anhand von auditiven Signalen. Vielleicht nennen wir das einfach Bilder, weil wir keinen besseren Begriff dafür haben. Vielleicht sind es aber gar keine Bilder. Weiß ich nicht.
Gute Frage.
Ja, mit dieser Abschlussfrage sind wir auch schon wieder am Ende unserer zweiten Sendung zum Thema Sound angekommen. Es hat uns wirklich richtig viel Spaß gemacht, kann ich sagen, und wir hätten anfangs nicht gedacht, dass es so viel über Sound zu erzählen gibt.
Falls ihr die Sendungen mit Kopfhörern verfolgt habt, ist es euch vielleicht schon aufgefallen, beide Sendungen wurden in Stereo aufgezeichnet, was eigentlich ziemlich untypisch ist fürs Radio. Aber wir haben uns gedacht, wenn wir schon über Sound reden, dann soll der natürlich auch gut klingen und räumlich sein. Und falls ihr unsere erste Sendung verpasst habt, könnt ihr die übrigens im Internet nachhören. Schaut dazu einfach mal auf der Homepage des Tübinger Campusfunks Mikroeuropa vorbei unter der Internetadresse www.mikro-europa.de. Am Mikrofon waren für euch Franziska Wasserberg
und Anton Wössner.
Wir sagen Tschüss.
Macht's gut, bis bald.
Thank you.